Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Bitten wir unseren Herrn in der Stille, dass uns sein Wort zu Herzen geht. Herr Gott, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Wir hören den Predigttext für den zweiten Sonntag der Passionszeit beim Propheten Jesaja im 5. Kapitel. Wohlan, ich will von meinem lieben Freund singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas, seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch, auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Herr, segne in uns dieses dein Wort. Amen. Ja, liebe Geschwister, die Kameraposition hat mich heute von der Kanzel vertrieben, deswegen von hier unten, es gilt aber trotzdem. Da ist Hopfen und Malz verloren. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal festgestellt habt. Bei uns war es das alte Auto vor einiger Zeit. Dass man also vor einer Sache steht und sagt und sich eingestehen muss, es hat einfach keinen Zweck mehr, da noch weiter rein zu investieren. Das ist vergebliche Liebesmühe. Es lohnt einfach nicht mehr und man kann es auch nicht immer weiter schleppen. Man muss jetzt einfach einen Schlussstrich ziehen, aus, Ende, weg damit. Eben Hopfen und Malz verloren. Und genau so eine Situation haben wir jetzt in unserem Predigttext und wir gehen jetzt mal mitten rein in diese Erzählung. Allerdings müssen wir dabei einen Wechsel machen, nämlich vom Hopfen- und Malzgetränk zum Wein. Ich muss dazugeben, das ist mir auch sympathischer. Also zum Wein, das sogenannte Weinberglied Jesajas. Und man kann so sagen, es geht um einen Weinberg, bei dem Hopfen und Malz verloren ist. Und das ist ein einziges Trauerspiel, was sich uns da jetzt zeigt. Wer von diesen kümmerlichen, winzigen Trauben gegessen hat, der verzog den Mund. Essigsauer, bitter, ungenießbares Zeug zum Wegwerfen. Und wie konnte das nur sein? Der Weinbergsbesitzer hatte hier nicht einfach gearbeitet, der hatte alle Liebesmühe in seine Reben gesteckt. Und wer den Mann arbeiten sah, wie er seine Stöcke gehegt hat und gepflegt hat und sich drum gekümmert hat. Der konnte nur sagen, der Mann lässt sein ganzes Herzblut in seine Reben fließen. Das ist nicht einfach sein Besitz, das ist seine Liebe und seine Leidenschaft für seinen Weinberg. Die beste Lage, eine fette Höhe hat er ausgesucht, alle Steine weg, umgegraben und edle Pflanzen gesetzt. Man hätte nicht mehr machen können, er hat alles gegeben und jetzt das. Warum nur so schlechte Trauben? Also eine ganz herbe Enttäuschung im wahrsten Sinne des Wortes. Bitter enttäuscht ist er, vergebliche Liebesmühe. Und deswegen jetzt Schluss aus. Es hat keinen Sinn mehr mit diesem Weinberg. Die Entscheidung ist gefallen. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er kahl gefressen werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Also der Weinberg ist zum Abschuss freigegeben. Wenn der Zaun weg ist, dann kommt die Verwilderung und die Leute können sich die Stöcke noch als Brennholz holen. Und genau da sind wir jetzt. Die ersten Leute stehen schon mit dem Beil bereit zur Resteverwertung. Und dann sehen die Leute den Weinbergsbesitzer kommen. Er schritt auf den Weinberg zu, aber es war gar nicht der Weinbergsbesitzer, sondern ein Mann, der ihm zum Verwechseln ähnlich sah. Wer war das? Dieser Mann ging an den Leuten vorbei und er hatte mit sich Körbe, die waren gefüllt mit den schönsten Trauben, die man je gesehen hat. Er ging an die Rebstöcke und mit einem Messer schnitt er diese alten, schlechten Trauben ab. Und dann nahm er aus seinen Körben diese wunderschönen Trauben und machte sie an den Reben fest. Und man traute seinen Augen nicht. Diese Trauben waren nicht irgendwie angeheftet, die wuchsen jetzt tatsächlich aus diesen Reben. Wunderschöne, große Trauben. Wer war das nur? Wer seine Hände ansah und das, was er tat, der merkte diese Liebe für die Reben. Genauso wie beim Weinbergsbesitzer. Wer war das? Etwa sein Sohn? Jedenfalls schwebte über seiner außergewöhnlichen Arbeit eine weiße Taube. Soweit die Erzählung. Ihr merkt, ein ausgedachter zweiter Teil. Und trotzdem ist dieser zweite Teil ist nicht einfach ein Produkt meiner regen Fantasie. Ich denke, er hat seine Berechtigung und das wollen wir uns jetzt mal genauer angucken. Dieses Weinbergslied von Jesaja ist nichts anderes als eine Gerichtsankündigung Gottes gegen Israel. Israel selbst ist der Weinberg, Gottes große Liebe, in die er so viel Liebesmühe reingesteckt hat. Und dieses Gleichnis zeigt, sofern es an diesem Weinbergbesitzer liegt, der hatte alles getan, dass da gute Trauben wachsen. Aber jetzt das Urteil Gottes, er sieht überall Ungerechtigkeit, krumme Dinger, Unbarmherzigkeit, Schlechtes wird für gut verkauft. Und deswegen Gottes Urteil, es hat keinen Sinn mehr. Der Zaun soll weggenommen werden, dass die Verwüstung einzieht. Und jetzt muss man sich klar machen, dass dieses Bild, was Jesaja da gebraucht hat, in der damaligen Zeit absolute Sprengkraft hatte. Und es ist kein Zweifel, wenn man das Jesaja-Buch liest, es kommen die Eroberer gegen Israel, erst die Assyrer, Später dann die Babylonier. Und der Prophet lässt keinen Zweifel daran, dass Gott diese Eroberungen zulässt gegen Israel. Es ist Gottes Gericht. Jetzt gehen wir mal zwei Schritte zurück. Muss man nicht sagen, das ist auch das einzig mögliche Urteil Gottes, wenn er auf unsere Welt sieht, die von Sünde verdorben ist. Dass er sagen muss, da ist Hopfen und Malz verloren bei dieser Welt, die kann man nur noch aufgeben. Diese ganze Ungerechtigkeit und Unbarmherzigkeit, das ist nicht Art des Schöpfers. Das ist ein Fall für Gottes gerechtes Zorngericht. Und das Neue Testament lässt da auch keinen Zweifel dran, dass diese alte Welt mit wehenden Fahnen Gottes Gericht entgegengeht. Und man kann das doch nicht anders sagen, wenn der heilige, gerechte Gott auf die Menschen sieht, muss er dann nicht sagen, da ist Hopfen und Malz verloren. Und muss er das nicht auch bei mir sagen? Jetzt ist wichtig, dass wir in diesem Weinbergsgleichnis sehen wir keinen Richter, der zornig ist und der schließlich dann so ein bisschen genüsslich einen Schlussstrich zieht und sich an der Zerstörung auch noch im Ärger freut. So sehen wir ihn nicht. Im Gegenteil, wir sehen einen, der sein Werk über alles liebt und den es furchtbar schmerzt, warum es so missraten ist. Wir sehen einen Richter, der vor Enttäuschung leidet. Und jetzt kommen wir zu diesem zweiten, zu dem erfundenen Teil der Erzählung. Vielleicht seid ihr der Sache schon auf die Spur gekommen. Man wartet auf das Gericht und dann kommt einer und schenkt diesen Desasterreben neue Trauben. Wir hören diese Geschichte in der Passionszeit und das ist eine Zeit zum Staunen. Tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah an dem Kreuz von Golgatha. Was ist das Kreuz Jesu? Das Gericht über die Sünde der Welt. Das ist das Kreuz Jesu und es ist das größte Wunder zwischen Himmel und Erde. Das ganze gerechte Gericht Gottes bricht herein und es erträgt und es erleidet Gott selbst in seinem Sohn. Der Sohn wird verwüstet. Alles, damit dies nicht erleiden müssen, dies eigentlich hätte treffen müssen, zum Beispiel mich. Und deswegen die Frage, wie lesen wir solche Gerichtsankündigungen aus dem Alten Testament, wie hier bei Jesaja? Die sind keineswegs aufgehoben, im Gegenteil. Man kann eher sagen, diese Gerichtsankündigungen sind erst recht aufgerichtet, im Kreuz Jesu. Da schießen diese ganzen Gerichtsankündigungen zusammen. Und das ist das größte Wunder in meinem Leben, wenn ich zu Jesus gehöre, ihm mein Leben gebe, ihm glaube, ihm nachfolge, dann bin ich ein Mensch, der eigentlich wie dieser Weinberg nur darauf warten kann, dass das Gericht Gottes über ihn hereinbricht. Und dann kommt dieses Wunder. In meiner Erzählung ist es natürlich der Sohn des Weinbergsbesitzers, der kommt und die Trauben erneuert. Und was die Taube ist, das könnt ihr euch denken, die hat natürlich auch ihren Sinn. Jetzt ist es bei jeder Geschichte so, die hinkt natürlich auch theologisch ein Stück weit. Jeder Vergleich hat seinen Fehler. Und deswegen sage ich es jetzt nochmal anders in der Tradition der lutherischen Kirche. Ich kann vor Gott nicht bestehen, weil ich so toll bin und weil ich es so gut mache, so gute Sachen mache. Mein Verdienst und meine Wohltaten sind erbärmlich. Ich kann vor Gott nur bestehen durch die Wohltat und durch den Verdienst Jesu. Nur so stehe ich vor Gott als Gerechter. Und jetzt das Ganze nochmal in Traubensprache. Christus gibt mir seine schöne Trauben. Damit dann ich, wenn die Ernte kommt, nicht mehr mit meinen Schrotttrauben dastehe, sondern mit den schönen Trauben, die Jesus mir schenkt. Premium-Trauben. Das ist der Punkt. Jesus hat selber dann dieses Weinbergslied von Jesaja aufgegriffen, wenn er sagt: Ich bin der wahre Weinstock, ihr seid die Reben, ihr, die ihr zu mir gehört. Wer in mir bleibt und ich in ihm, bringt viel Frucht aus dieser Verbindung mit Jesus heraus. Und genau das ist es, was uns in dieser Passionszeit bewegen soll und umtreiben soll. Ein Staunen und eine tiefe Freude, was Gott für ein überraschendes Gericht auf Golgatha hält. Ich finde es am besten bei Jochen Klepper ausgedrückt: als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Also fassen wir alles zusammen. Wo Hopfen und Malz verloren ist, da kann Christus noch den besten Wein draus machen. Wo Hopfen und Malz verloren ist, kann er noch guten Wein draus machen. Soweit. Jetzt fehlt nur ein Punkt noch und der ist ganz wichtig. Ich kann als Christ nicht sagen, Jesus hat alle meine Sünden vergeben, mich geheiligt und damit bin ich jetzt fein raus. Nach dem Motto, diese Gerichtsankündigung Jesaja, das ist für mich nur noch Vergangenheit, das betrifft mich gar nicht mehr. Das wäre falsch. Ich muss mich gerade als Christ von Gott zur Buße und zur Umkehr rufen lassen. Wo lebst du gerade nicht nach meinem Willen? Wo treibst du wieder gräuliche Trauben aus? Da bin ich berufen an sein Kreuz. Sünden erkennen, Sünden bekennen, Vergebung erfahren und dann das eigene Verhalten und auch die Einstellungen ändern in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Buße. Gerade dann, wenn ich mit Paulus weiß, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, gerade dann ist Buße dran. Weil Gnade und Buße wie Geschwister sind. Wenn ich von der Barmherzigkeit Gottes lebe, die mich freispricht, dann lass doch auch diese Barmherzigkeit aus dir rausfließen. Und genau das ist ja unsere Jahreslosung: Seid barmherzig, wie euer Vater zu euch barmherzig ist. Und wenn man es bei Jesaja im Zusammenhang anguckt, da geht es immer wieder um Unbarmherzigkeit, die Gottes Urteil hervorruft. Also gehen wir heute aus dieser Kirche erstens mit einer Zusage. Wo Hopfen und Malz verloren ist, kann Christus noch das Beste draus machen. Das ist die Zusage. Und das andere ist die Aufgabe für uns. Wo sind in der kommenden Wochen Dinge, Angelegenheiten oder Menschen, wo meine Barmherzigkeit gefragt ist? Wo ich eigentlich eher unbarmherzig wäre, wo aber meine Barmherzigkeit dran ist. Dann nehmen wir Jesaja ernst. Und der Friede Gottes, der größer ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn und Heiland. Amen.